I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Hola, hallo, bonjour, dzień dobry, tach.
Privit.
Moin.
Tachchen.
Hallo. Tag gesagt. Ja, genau.
Hallo Stefan.
Hallöchen, Max, Creative Director hier bei Podcast 1. Fabian Mayer ist im Urlaub tatsächlich. Es sei ihm, wir konzentrieren uns, gegönnt.
Gut, Gönnung.
Ja. Gönnung.
Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ihn heute vertreten zu dürfen. Ja.
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 Wie fühlst du dich dabei?
Aufgeregt.
Ja, warum?
Ich weiß auch nicht, in diese großen Fußstapfen zu treten, das ist wirklich schwierig.
Und es sind große Füße.
Ja, verdammt große
Füße. Richtig große Hobbit-Füße. Obwohl er ist groß
also
wie ein Troll.
Mit zwei Füßen in einen Fußabdruck.
Groß wie ein Troll und Füße wie ein Hobbit.
Squarepants.
Obwohl, das funktioniert ja da nicht so. Aber okay.
Papalapap.
Papalapap, Schwamm drunter. Willkommen zur neuesten Folge von 100 besten Filme aller Zeiten. Unsere Liste zusammengestellt mit Hilfe von anderen Top-Listen. 100, Top 200, Top 10er und Top 500er Listen von IMDb, Empire, das Magazin online, nicht das Videospiel Empire Online.
Ich wollte gar nichts sagen.
Bin ja auch schon gefragt worden, so, ja, du sagst dann immer, Liste von Empire Online, also von dem Videospiel so, mit dem so, wo man so diese Dings, nein, das Kinomagazin Empire hat ja auch einen Online-Auftritt und da habe ich auch mit den Listen gearbeitet.
Gut.
Dann auch von Dark Horizons und von Cinema natürlich. Ne,
Dark Horizons ist doch dieses Game.
Naja, auch jetzt ist das Spiel. Okay. Ach ja, schön, dass der Max da ist. Sonst müsste ich hier alleine sitzen heute. Ne? Wir haben auch mal wieder Filmpaten dabei, das sei versprochen.
Gut.
In der letzten Folge haben wir ja zum Beispiel als Filmpaten gehabt Synchronsprecherlegende Gerrit Schmidt-Voss, ne? Haben wir hier gehabt und haben auf Platz 63 Kevin Costners, der sich den Wolf tanzt, gefeiert. Abgefeiert. Also heute dann nochmal ohne Filmpatin oder Filmpaten, aber das soll ja der Freude keinen Abbruch tun.
Absolut nicht.
Absolut nicht. Wir haben auf der Position 62 einen wunderbaren, kleinen, feinen, genialen und auch etwas schrägen Kultfilm. Ist es ein Drama? Nein. Ist es eine reine Komödie? Nein. Ein Liebesfilm? Irgendwie ja, irgendwie nein. Ist er romantisch? Absolut. Ist er witzig? Auf jeden Fall. Hin und wieder. Durchaus. Absolut. Auf Platz 62. Wir erheben uns bei die 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahre 2003. Sofia Coppolas Lost in Translation. Für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, angucken und dann wiederkommen und weiter zuhören.
Alles klar.
Wir warten so lange.
Gut, und los geht's.
Ding, 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 ding. Also, Sofia Coppolas Lost in Translation auf Platz 62. Ich erzähle gerne die Story. Bob Harris, gespielt vom legendären Bill Murray.
Großartig.
Ist ein Filmstar im mittleren Alter und ist gerade in Tokio, um den Werbespot für eine japanische Whisky-Marke zu drehen. Und er steckt dabei bis zum Hals in der Midlife-Crisis. In dem Hotel trifft er auf die junge Amerikanerin Charlotte, gespielt von Scarlett Johansson.
Ja, richtig schön.
Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Die unglücklich verheiratet, ebenfalls in der Lebenskrise steckt, durch ihre Einsamkeit verbunden, entspannt sich zwischen den beiden Fremden eine Freundschaft, ja fast eine Art Liebesgeschichte.
Bitte! Bob Harris!
Jo, geht da nach, Bobbe!
Sie sind eine Filmstar?
Ja, ich meine, ja, ich bin ein Filmstar.
Red Pack, kennen Sie Red Pack?
Red Pack?
Red Pack.
Arena Ding Ding.
Mr. Harris, Mr. Castle schickt mich. Lupfe meine Schlumpf, bitte.
Was?
Hey, lupfe meine Schlumpf.
Hey, lupfe ihn, was? Was machen Sie so?
Mein Mann ist Fotograf. Er hat hier zu tun. Ich hatte Zeit, also bin ich mitgekommen.
Was machen Sie beruflich?
Ich habe mich noch nicht entschieden. Was machen Sie hier?
Ich drehe eine Whisky-Werbung für 2 Millionen Dollar. Das Gute daran ist, der Whisky wirkt.
Hilfe!
Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich plane einen Gefängnisausbruch. Zuerst müssen wir raus aus dieser Bar, dann aus der Stadt und dann aus diesem Land. Machen Sie mit?
Überredet.
Hallo zusammen, ich bin Bob.
Wow. Sie haben wahrscheinlich nur eine Midlife-Crisis. Haben Sie schon einen Porsche?
Ehrlich gesagt, ich denke schwer darüber nach.
Ich weiß nicht, was ich anfangen soll.
Das finden Sie schon noch raus. Je mehr man über sich selbst und über das, was man will, weiß, desto weniger lässt man an sich ran.
Sie haben wirklich eine Midlife-Crisis, ha? Huh?
Ja. Lost in Translation. Also, ich liebe diesen Film. Wie steht's mit Max? Hast du den überhaupt jemals gesehen? Hast du ihn mal geguckt? Hast du ihn mal reingezogen?
Jetzt hast du mich wieder auf der Kalten erwischt. Ja, aber das ist schon so lange her.
Das ist okay.
Dass ich ihn, glaube ich, wirklich nochmal schauen muss.
Du wusstest ja nicht, worüber wir heute
reden. Nein, es ist immer eine Überraschung.
Also der Einzige, der das weiß, bin ich mit der Liste in der Hand und der Herr Meier, so ungefähr 2 Minuten vorher.
Ja, ganz genau.
Wenn wir die Töne vorbereiten und du hattest jetzt keine Ahnung. Also es ist zu lange her für dich.
Es ist zu lange her, 2003. Aber
wenn du jetzt den Trailer siehst und so, was macht das so mit dir? Denkst du so, ach ja, den fand ich gut damals oder nee, den war nichts für mich?
Doch, ich fand ihn gut. Hm. Ich fand ihn gut, schon allein wegen Bill Murray.
Ja.
Großartiger Fan.
Du bist ein großartiger Fan.
Ich bin ein großartiger Fan. Ja, ich gratuliere auch immer zum Geburtstag.
Ich weiß nicht, warum das so lustig ist, aber es ist sehr lustig. Ich bin ja auch ein großartiger Fan von Bill Murray. Ich bin großartig. Ja, aber ich weiß,
und
was du meinst.
Und Scarlett. Also Scarlett. Hey,
Scarlett Johansson ist Mama ja wirklich. Mia. Also,
Mama Mia.
Also in Zeiten, wo man noch schlüpfrige Bemerkungen machen konnte, ja, habe ich ja mal sie zusammen mit Natalie Portman interviewen müssen.
Du müssen Armer.
Und bin in den Interview reingegangen und es wird jetzt leider ist ein bisschen.
Wird's doch schlüpfrig?
Schlüpfrig beziehungsweise sehr sexistisch, aber es war halt es war in good fun, es war witzig gemeint und damals war es noch okay. Es ist wirklich sehr lange her. Komme ich in den Interviewraum rein und die beiden sitzen da halt zusammen, ne? Und ich sage, tut mir leid, ich kann dieses Interview nicht führen ohne einen Tropfen Blut im Hirn.
Okay, und
ich weiß, als Antwort? Ist nicht sehr schön. Ach, sie haben gelacht beide, das fanden sie ganz witzig. Also, das war. ich glaube, da waren sie schon, also sehr, sehr lange haben sie da schon Karriere gehabt oder halt gemacht. Also, natürlich Natalie Portman länger als Scarlett Johansson. Das wurde tatsächlich, um jetzt mal ein bisschen einen ernsten Twister irgendwie zu machen, das wurde wirklich im Laufe der Jahre ein Problem, massives Problem, vor allen Dingen für Scarlett Johansson, die immer sehr, sehr sexistische Fragen bekommen hat. Ich habe halt eine blöde Bemerkung gemacht und das Interview halt.
Ja, vor allen Dingen auch eine, wo man noch kurz drüber nachdenken muss.
Ja, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber wenn ich Interviews mache, stelle ich eigentlich wirklich immer gute Fragen. Also ich mache so gerne Eisbrecher, mal ein bisschen was Lustiges, ne, am Anfang so ein bisschen so irgendwie den Knoten zum Platzen zu bringen oder irgendwie ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Schon wieder schlüpfrig gewesen.
Aber es gibt so Compilations auch auf YouTube, da haben wirklich Leute sich mal die Mühe gemacht und diese blöden sexistischen Fragen an Scarlett Johansson halt einfach mal so zusammengeschnitten. Besonders jetzt bei den Marvel-Filmen, ne? Wenn sie jetzt Black Widow gespielt hat, dann sitzt so irgendwie Tom Holland neben ihr oder eben Robert Downey Jr. und die werden dann gefragt, naja, und wie haben sie gedacht, so die Rolle angelegt und wie war das so da mit dem Regisseur und irgendwie das zu machen und sowas. Und Scarlett Johansson wurde dann gefragt, naja, und wie war das denn so, tragen sie eigentlich Unterwäsche unter ihrem Kostüm? Weißt du, so eine Sache. Also Also es gibt auf jeden Fall wirklich, also leider Leute, die halt da nicht weiter denken als über den Bikini-Rand hinaus.
Schön gesagt.
Schön gesagt, oder? aber ich kann mich ja an dieser Stelle nochmal entschuldigen bei den beiden so nachhaltig. Also obwohl Natalie Portman ist bei mir sowieso in Ungnade gefallen, seit die geheiratet hat und Kinder gekriegt hat.
Oh, hat sie?
Ja, ist schon
sehr. Dann lösche ich die Nummer jetzt auch.
Ja, ich glaube wirklich, also.
Ja, ja.
Gut. Also, Lost in Translation, darüber wollten wir reden,
ja,
oder?
Ja,
ja. Also ich liebe diesen Film und ich war damals, also muss man einfach auch nochmal sagen, so wie sehr viele schockverliebt in Scarlett Johansson. Es ist einfach ein faszinierender Film über halt auch eben diese faszinierende Welt, nämlich Tokio. Und ich will da auch unbedingt mal hin. Also ich bin in Japan noch nicht so viel gewesen. Ich war schon im asiatischen Raum. Ich bin in Singapur gewesen und in Hongkong, aber eben nicht in Japan, geschweige denn in Tokio. Und also das will ich schon mal erleben. Aber am liebsten mit so einem Insider, ne? So wie wir auch mal gesagt haben, wenn ich nach Moskau mal fliege, möchte ich da mit einem Russen hin, der mir halt
eigentlich immer die beste.
Ja, also und ich meine jetzt hier nicht so einen im irgendwie im offiziellen Anzug, weißt du, so einen so
naja, Nate, also jemand, der
so ein Reiseführer, sondern halt so
im Alltag verankert ist,
der sich richtig damit auskennt und der halt sagen kann, ja, das ist jetzt so ein Touristenspot oder irgendwie sowas, aber nee, lass uns mal lieber das und das machen.
Also ich war in Tokio.
Ach, tatsächlich.
2009, glaube ich.
Warum hast du aufgelegt?
Nee, ich war mit Moderat dort. Moderat, dieser wunderbare, grandiose Live-Act.
Geil, ich bin auf einer Hochzeit eingeladen als Hochzeits-DJ und die haben sich Moderat gewünscht, tatsächlich.
Dass du spielen sollst?
Ja, das ist
sehr gut.
Das
musst du.
Das habe ich noch nie gehabt auf einer Wunschliste.
Echt? Krass. Mädchen dazu spielen, nur Error? Rusty Nails.
Nee. Warte mal. Guck mal, ich habe witzigerweise auf meinem Computer die Liste hier. Die Wunschliste, die sehr, sehr lang ist, aber das ist witzig, dass du das sagst. Und deswegen gucke ich jetzt auch nochmal nach. Wo sind sie denn?
In der Zwischenzeit kann ich erzählen, Tokio ist wirklich eine faszinierende Stadt. Ja, das ist modern, aber auch Tradition, total verrückte Geschäfte, Klamotten, Design, Essen. Also es ist wirklich beeindruckend. Und dann hatten wir noch eine zweite Show. Bad Kingdom, großartig. In der Yokohama Arena. Yokohama ist das nächste Städtchen. Aber wenn du von Tokio nach Yokohama fährst, du verlässt die Stadt nicht. Ne? Also es ist im Prinzip ein Riesenmoloch.
Krass.
Und ja, ich war sehr beeindruckt von Tokio. War aber auch nur 4 Tage. Also richtig was gesehen habe ich eigentlich nicht. Aber so eine Stimmung konnte
man schon bekommen. Wollte ich aber gerade fragen. Also wären 4 Tage nicht ausreichend
für so ein Riesending? Nee, nicht. Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie nachts auf irgendwelchen Festivals spielst und dann erstmal noch einen halben Tag im Bettchen rumliegen musst, um wieder klarzukommen. Aber ja, macht es, wenn du da hinkommen kannst.
Na, ruf mal beim Moderat an.
Ruf mal beim Moderat an.
Und frag mal, wann die wieder auf Tour gehen. Hallöchen, möchte ich mal wieder mitmachen. Ja, Tokio. So klar, Lost in Translation, herausragende Darsteller, Bill Murray. Logisch, ne? Muss man eigentlich nicht weiter sagen, aber wir werden noch ganz viel über ihn reden. Johansson, super. Giovanni Ribisi ist ja mit dabei, Anna Faris. Toll. Und 5 Cool-Männer von 5 für Lost in Translation von mir. Ab und zu kann man nicht ja meine Wertung auch
schon mal vorher rauslassen.
Aus dem Logenplatz auch einfach mal hier mit einwerfen. Oder absolut. Machen wir normalerweise ja nicht.
Ah, okay.
Gut. Aber können wir ja mal tun, ne?
Also, da spricht doch nichts dagegen.
Und ich werde am Schluss der Sendung vielleicht habe ich jetzt schon dafür gesorgt, dass du sagst, ich gucke mir den mal wieder an.
Das
hat schon gereicht jetzt?
Weißt du jetzt schon.
Ja. Dann ist meine Arbeit getan.
Ja, absolut. Na dann, tschüss.
Dieses Haus ist gereinigt.
Ihr Anruf ist gezählt. Bitte legen Sie jetzt auf.
Da können wir gleich zu den Fun Facts kommen. Die haue ich dir jetzt mal so um die Ohren, repräsentativ fürs Publikum.
Ja.
Sozusagen, weil es gibt wirklich tolle Geschichten zu diesem Film von Sofia Coppola. Fangen wir an mit dem Casting. Scarlett Johansson fand Sofia Coppola halt einfach Knorke. Ja, die beiden mochten sich und sie war davon überzeugt, dass Scarlett Johansson halt wirklich die richtige ist für die Rolle. Und auch Bill Murray, der musste auf jeden Fall sein, den wollte Sofia Coppola wirklich haben, der musste sein. Das ging nicht ganz so glatt ab und nicht ganz so schnell auch und nicht ganz so einfach. Ein gemeinsamer Freund, also von Sofia und von Bill Murray, der hat Sofia einen Gefallen getan und gesagt, gib mir mal das Skript, ich gehe mal zu Bill, ich drücke ihm das mal in die Hand, der soll das mal lesen. Und Murray hat es gelesen und er fand es gut und hat sich dann daraufhin mit Scarlett Johansson getroffen in New York. Und zwar in einem Restaurant, haben sie sich hingesetzt und 5 Stunden lang geredet. Herzlich wenig über den Film und herzlich wenig über das Skript, sondern haben sich einfach hingesetzt und haben sich
kennengelernt.
Und so ist er halt irgendwie drauf, ne, dass der dann die Menschen so kennenlernen möchte, wenn er mit denen noch nicht gearbeitet hat, Bill Murray. Und am Ende hat er wohl gesagt, ich mach's. Und ist aufgestanden und gegangen.
Und sie musste die Rechnung zahlen. 5 Stunden New Yorker Restaurant, das sind ja ungefähr $5,000.
Wahrscheinlich. Viel wichtiger in der Sache ist, dass er keinen Vertrag unterschrieben hat. Nichts, gar nichts. Der hat keinen Zettel, irgendwie, sie hat nichts, also nicht mal die Gelegenheit gehabt, irgendwie so, ja, kannst du wenigstens hier auf das Taschentuch hier irgendwie mal so auf die Serviette raufschreiben, so, ich bin dabei. Da hat man
die Telefonnummer aufgepasst.
Er hat einfach nur gesagt, ich mach's und ist gegangen.
Ah. So. Gut.
Und damit war auch die Kommunikation abgebrochen. Das war halt so Monate vorm Drehstart. Und je näher es dann an den Drehstart ging, desto nervöser wurde Sofia Coppola natürlich. Ne? Die hat dann bei ihrem Kollegen Wes Anderson, dem Regisseur, angerufen und hat den gefragt, sag mal, du,
Ach, hat Wes Anderson auch das Skript überreicht?
Nee, das war ein anderer. Okay. Sie hat Wes Anderson angerufen, weil sie halt weiß, dass der mit dem schon so oft gearbeitet hat. Und dann meinte sie halt, Wes, der meldet sich nicht mehr und ich krieg den irgendwie nicht ran und so. Der hat nichts unterschrieben.
Ja, der ist schon in Tokio.
Und wir sind in der Pre-Production und so. Und Wes Anderson hat zu ihr gesagt, mach dir keinen Kopf. Der Bill ist absolut verlässlich. Absolut. Wenn der sagt, der macht mit, dann macht er mit. Und dann ist es einfach eine Bank. Mhm. In einem Interview hat Sofia Coppola später dann halt gesagt, es war nervenzerfetzend für sie, weil sie einfach nicht wusste, ob der tatsächlich auftaucht. Klar, wenn Leute sagen, nu, der kommt, ist kein Ding, ne? Das ist eine Sache, ne? Aber du musst halt warten, Und die hatte schon $1 Million im Vorfeld für die Pre-Production ausgegeben, ja. Also es war schon richtig fett drin in der Produktion. Und die hatten einfach nichts Schriftliches.
Und dann ist er wirklich erst zum ersten Drehtag wieder in Erscheinung getreten?
Eine Woche vor Dreharbeiten, bevor die losgehen sollten. Die waren alle schon in Japan, Locations haben sie rausgesucht, waren alle in Tokio. Eine Woche bevor es losgeht, kommt Bill Murray ganz entspannt in Tokio angeflogen. Der wusste, wo die sind, in welchem Dings es gedreht wird und so. Und kam an und meinte so, Hallöchen, da bin ich. Kann losgehen.
Kampai.
das hat einfach aufgedacht. Die Legende besagt, er hat bis zum heutigen Tag nichts unterschrieben zu dem Film. Okay. War einfach da. Hat das einfach gemacht. Weiß ich mal nicht, ob das so richtig stimmt, aber.
Naja, das sind Legenden. Lassen wir das doch einfach bei
Legenden. Finde ich gut, oder? Aber, so, aber dieses Ding, dass er halt vorher nichts unterschrieben hat, das glaube ich sofort. Mhm. Zum Hauptdrehort des Park Hyatt Tokio. Mhm. Da war Sofia Coppola auf Promotour für ihren ersten Film, The Virgin Suicides. Und es ist seitdem zu einem ihrer absoluten Lieblingsorte auf Erden geworden. Und seit sie da 1999 war, wollte sie unbedingt da drehen. Und das Management vom Park Hyatt Tokio, die fühlten sich sehr geehrt, haben es aber Coppola und Co. nicht so leicht gemacht. Die durften nur nachts drehen und nur auf bestimmten Korridoren und in so mehr oder weniger öffentlichen Räumen, ne, wenn es so kleine Nischen gab, irgendwie sowas. Wo
sie Konferenzräume halt, oder sowas.
Ja, solche Sachen.
Frühstücksraum durften sie nicht betreten.
Ja, ne? Auf gar keinen Fall. Eben damit die anderen Hotelgäste nicht gestört werden. Und das war super anstrengend, weil immer nur Nachtdrehs, ne, egal was los war. Aber im Hotel immer nur Nachtdrehs. Das haben sie aber letztendlich ganz gut hingekriegt. Allerdings hat sich dann doch mal ein Gast auch über Bill Murray beschwert, weil der irgendwie lauthals singend durch den Flur da ging, weil er ein bisschen plemplem war.
Ja, das von ihm getrunken wahrscheinlich.
Und Bill Murray hat den wohl der Legende nach halt angeschrien auf Japanisch irgendwie, den Satz hat er gelernt irgendwie, was glauben Sie, mit wem Sie hier reden? Und er fand es witzig, Bill Murray fand es witzig, der Gast nicht. Der ist dann ganz verängstigt in sein Zimmer zurückgerannt und hat sich eingeschlossen.
Mhm. Kannte ihn wahrscheinlich auch gar nicht, ne?
Ja, weiß man nicht. Aber jedenfalls schwierige Dreharbeiten, weil immer nur nachts und die mussten halt aufpassen, dass sie da nicht in Ungnade fallen.
Und warum, warum hat sie sich so in dieses Hotel?
Die fand es einfach schön da, die fand es toll, die fand es als Location toll, sie hat sich da wohlgefühlt und sie fand es halt sehr repräsentativ.
Okay.
Fürs Hotelleben, fürs Hotelwesen, aber eben halt gleichzeitig auch für japanische Hoteliere. Mhm. Und fand es einfach cool. Okay. Das ist halt so, du läufst durch den Park und denkst, Mensch, hier wäre es doch gut, mal ein Porno zu drehen.
Mhm. Und dann das denke ich jedes Mal, wenn ich durch den Park gehe.
unbedingt da machen. Mhm. Sofia Coppola hat Murray und Johansson mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall verglichen. Das war so ihr Ansatz. Mhm. Zwar ging es ihr dabei besonders um den Film The Big Sleep, Tote schlafen fest, aus dem Jahre 1946 von Howard Hawks. Und der war wohl Coppolas Inspiration für die Charaktere von Murray und Johansson. In einem Interview hat dann Bill Murray mal später geheult, also ganz gerührt getan, so, ich wollte doch immer nur Bogart sein. Oh. Aber war auch nur Spaß wieder, der Spinner. Viele seiner Szenen im Film hat Murray übrigens primovisiert.
Also jetzt reicht's langsam wirklich. Also Herr Kuhlmann.
Primovisiert! Kennt man ja.
Kennt man ja, klar.
Also wenn du eine Situation verbessern möchtest, musst du sie primovisieren.
Gut.
Improvisiert. Und wenn da jetzt zum Beispiel im Skript von Coppola nur stand, er bringt sie im Restaurant zum Lachen, dann bedeutete das, dass Murray eben halt machen kann, was er will. Und hat da halt irgendwie seine Gags da abgezogen und seine Sprüche gemacht und seine Bemerkungen und so. Wenn du halt so eine guten Leute hast, die auf Bogart aufgebaut sind, auf Humphrey Bogart und Lauren Bacall, dann ist doch schön, wenn es so wunderbar funktioniert. Apropos schön. Diese wunderschöne, weltberühmte, berüchtigte Eröffnungsaufnahme von Scarlett Johansons Hintern. Wir erinnern uns. Ist inspiriert von den Arbeiten des Malers John Cassier. Der hat zunächst als so abstrakter Maler begonnen und ist dann so zum Fotorealismus gewechselt und ist berühmt geworden durch seine Bilder von Frauen in Unterwäsche. Mhm. Also hat er gemalt, aber das sieht halt...
Sieht aus wie ein Foto.
Sieht aus wie ein Foto. Mhm. Ich habe mir bei der Recherche, natürlich rein aus Recherche,
ja, natürlich, halt,
selbstverständlich. Hab ich eingegeben, Frauen in Unterwäsche. Mann, da kommen Sachen bei raus.
Ja.
Und Sofia Coppola war halt ein Riesenfan oder ist ein Riesenfan von seinen Bildern und wollte genau sowas für ihre erste Szene haben. Du erinnerst dich nicht mehr, ne? Die Kamera fährt so über das Bett und fährt halt über den Hintern von Scarlett Johansson. Groß auf. Also, dass
ich genau das auch nicht mehr weiß.
Und ich habe im Kino gesessen und habe gedacht, ich glaube, das ist ein schöner Film.
Also ich muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Nur mal reingucken.
Nur mal reingucken in die Küche. Also, sie wollte das unbedingt haben, wollte das genauso für sowas für ihr erstes hin, diesen Fotorealismus von diesem Kassier. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen überhaupt richtig aus.
Kassierer?
Kakere, also K-A-C-E-R-E. Mhm. Die Scarlett Johansson musste aber überzeugt werden. Also, das war jetzt kein Problem für sie, in normaler Unterwäsche da vor dem japanischen Team rumzuhüpfen, das war jetzt nicht so schlimm. Aber Coppola wollte ja Unterwäsche haben, die fast durchsichtig ist. Also, oder das Gefühl von Durchsichtigkeit macht, hat, bringt, tut.
Mhm.
Und erst als sie selber, Sofia Coppola, und nicht die Kostümabteilung, die Unterwäsche zusammengestellt hat, also Sofia Coppola hat dann das wirklich, also sich selber darum gekümmert und konnte Johansson dann so überzeugen, da ihren glanzvollen Hintern zu präsentieren in dieser Szene. Die ist nun mal da. Du kannst es ja nicht wegreden.
Nee, kannst du nicht. Nee.
Man sieht es halt auch, du kannst auch nicht so tun, als wenn du es nicht sehen würdest. Mhm. Sie liegt halt nicht irgendwie in der Ecke, so vom Schirm so irgendwo so an der Seite, sondern
liegt volles, auf dem Kingsize.
Volles Ballett, voll die Kamera drauf und so. Und es ist einfach schön.
Gut.
Es ist einfach schön.
Jetzt hör auf, Mann, hör auf, mir den Wund wässrig zu.
Den Wund messrig zu machen.
Ekelhaft.
Primovisieren muss man halt.
Ja,
muss
einfach primovisieren. Ich will das auch mal primovisieren, den ganzen Tag, wenn ich jetzt mal.
Ich trinke mal einen Schluck.
Ja, Prost.
In einer der anderen besten Szenen des Films, da sieht man Bill Murray. Eben bei den Dreharbeiten für den japanischen Whisky, ne? Suntory.
Mhm.
In der Szene wird Bill immer wieder von dem Regisseur des Werbespots so richtig angeschrien, ne? Und er hat offensichtlich leider keine Ahnung, was der Mann da von ihm will, weil der redet dann richtig lange so. Und das lag daran, dass Murray wirklich keine Ahnung hatte, was der sagt und was der von ihm wollte. Und Coppola hatte zwar für die japanischen Darsteller das übersetzt, was sie will, also was der sagt und was der für Regieanweisungen gibt.
Mhm.
Das hat sie aber Bill Murray nicht verraten. Und der Gag ist jetzt in dieser Szene, in die wir gleich reinhören werden, ist, der redet ganz lang und wir lassen das auch mal so stehen, ne, damit der Gag besser funzt. Und da ist eine Übersetzerin. Aber der redet halt ganz lang und sie übersetzt halt zwei Worte so. Ja, das und das. Und das wundert natürlich Bill Murray. Was, Moment mal, das kann doch nicht sein. Und Coppola wollte eben, dass es echt wirkt. Und diese Szene wirkt auch deswegen so gut und macht so einen Spaß, weil halt wirklich Bill Murray keine Ahnung hat, was dieser Regisseur von ihm will. Was will der in dieser Szene? Er weiß nicht, wie er das machen soll. Und diese Hilflosigkeit, die wollte halt Coppola echt haben und die hat sie halt auch bekommen. Ne? Ein gemeiner, genialer Plan und hat eben zu dieser grandiosen Szene geführt. Und die ziehen wir uns jetzt mal rein.
Ja.
Mr. Bob-san, anata wa 書斎にゆっくりと座っています。そして、テーブルの上にはサントリーウイスキーがあります。わかりますね?感情を込めてゆっくりとカメラを見て優しく、そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように君の瞳に乾杯。サントリータイム。
Er möchte, dass Sie sich drehen und direkt in die Kamera. Okay?
Hat er nur das gesagt?
Ja, nur drehen zur Kamera.
Na gut, soll ich mich von rechts drehen oder von links?
あの、彼の方はもう準備ができてます。それで、あの、スタートがかかった時に、あの、カメラの方に振り向く時に左から振り向けばいいのか、右から振り向けばいいのか、その辺のところはいかがなさいましょうかっていうことなんですけれども。
どちらでいいんだよ。もう、関係ないんだからそんなもの。時間がないんだよ、ボブさん。え? ならもう早くあなたもテンション上げてカメラ見てカメラ目線でゆっくりとねパッションがカメラ目にはパッションだよ分かった
und mit Intensität okay
das war alles das klang irgendwie so als hätte ihm viel mehr nicht gefallen
あなたの言ってることはウイスキーのことだけじゃないんだからわかる古い友達に会うように優しくジェントリーにねそして心から湧き上がってくるテンションこれ忘れちゃダメだよ
wie ein alter Freund und in die Kamera
OK
分かったあなたはウイスキーを愛してます It's Suntory time OK
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 は
い本番
本番
よいスタート
Während der Primetime heißt es nur Satori-Time.
Katto! 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 Ich hab's wirklich verstanden, dass ich mich verletzt habe. Das ist Santori's Klang. Das ist
hoch.
Sehr schön. Das ist einfach schön. Das geht um... Ne, da musste man jetzt durch, ne, dass man halt, wie lange die reden. Und das basiert übrigens auch darauf, auf einer Erfahrung, die Sofia Coppola gemacht hat, bei ihrer Promotour damals für The Virgin Suicide Sites. Da hat sie eben halt auch eine Pressekonferenz gegeben und sie hat halt irgendwie eine Zwei-Wort-Antwort gegeben, so, ja, hat mir gefallen oder irgendwie sowas. Und die Übersetzerin hat halt ewig lang geredet und Sofia Coppola hat sich halt gewundert, Moment mal. Und umgekehrt war es halt genauso. Dann haben die Interviewer da halt, ne, also irgendwie eine Frage gestellt, ewig lang geredet. Lalalalalalala. Und die Übersetzerin so, grün. So nach dem Motto, ne, das hat sie dann halt da eingebaut. Bill Murray hat hinterher verraten, dass er seine Rolle, vor allem die Mimik, seine Rolle nach Harrison Ford modelliert hat. Warum? Der war zu der Zeit nämlich überall in Japan auf Plakaten zu sehen, zu dem Zeitpunkt. Der hat Werbung für japanisches Bier gemacht und Bill Murray hat es gesehen und hat gedacht, ja, das ist geil, dieser Look und so, das ist geil. Das
geht auch um Alkohol?
Geht auch um Alkohol und so, das benutze ich mal einfach. Mhm. Und Suntory Whisky wurde ausgewählt, weil jetzt halte ich fest, jetzt wird es Meta. Sofia Coppolas Vater, der berühmte Francis Ford Coppola, der hat 1980 gemeinsam mit dem japanischen Meisterregisseur Akira Kurosawa genau für diese Marke Werbespots gedreht. Ihr eigener Vater in den 80ern.
So schließt
und das ist ganz geil, muss man auch mal, also das bringt jetzt wirklich gar nichts, wenn wir da jetzt was von spielen, aber mal reinklicken auf YouTube, Suntory Whisky, Coppola, Kurosawa mal angucken, die sind ganz geil, so als wenn sie, die waren wohl auch befreundet beide, und daher kommt es, dass sie sich halt dann für diese Whisky-Marke entschieden hat und das halt gemacht hat. Sofia wollte den Film eigentlich schon digital drehen. Mhm. 2002 waren ja die Dreharbeiten, 2003 ist er rausgekommen. Er wollte digital drehen, aber ihr Vater Francis hat halt gesagt, auch er hat sie versucht mit Nostalgie zu überzeugen oder hat es geschafft. Er meinte zu seiner Tochter, mach das mal mit normalem Oldschool-Film, also auf Filmmaterial, weil das wird es bald nicht mehr geben.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne?
Naja, aber machen ja immer noch tatsächlich ein
paar. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich auch wieder was ganz Besonderes. Es wird nicht sterben, es wird aber natürlich nicht mehr in der Fülle.
Ja, bestimmte Filme werden digital gemacht, andere machen das noch auf Film. Mhm. Film. Im Film.
Hast du den Whisky schon mal getrunken?
Nee.
Ich bin kein Whisky-Kenner, aber...
Ich habe schon mal japanischen Whisky getrunken auf irgendeiner Party und sowas und ich bin da immer so ganz ehrlich, ne, ich sitze dann da und dann, ey, kennst ja so diese Leute, ne? Es ist so der Nachbar, der eingeladen ist, ne? Und dann hat der Gastgeber halt irgendwie so ein Whisky hingestellt, dann wird ein Whisky getrunken, weil halt ja Bier ist ja irgendwie prollig, keine Ahnung, jetzt müssen sie einen Whisky trinken. Und dann gibt's ja immer so, ich sag's mit Absicht zu übertrieben, immer diesen Nachbarn, der da ist und sagt, ah nee, es ist jetzt, ich geh mal rüber, ich hole meinen richtigen Whisky, weißt du, dann verschwindet der, kommt nach 10 Minuten wieder.
Mit schön Southern Comfort.
Ja, nein, tatsächlich mit irgendeiner Whisky-Marke, von der du halt noch nie gehört hast, weil du dich eben halt nicht so damit beschäftigst wie der. Und dann setzen sie sich hin und dann dauert es halt ungefähr 10 Minuten, bis die halt das erste Mal dran nippen, ne? Weil halt, ja, da musst du ja erstmal atmen und so, diese ganze Scheiß.
Ah, ja.
Und ich sag dann immer so, Leute, ich respektiere das ja und so und ich freue mich für euch, dass ihr da so eine Passion gefunden habt, weil ihr anscheinend nichts anderes Schönes im Leben habt. Dann kümmert euch um den Whisky. Das klingt so gemein. Worauf ich hinaus will, folgendes, so, dann ist mir das immer so ein bisschen dieses Übertriebene, so, ja, also schmeckst du so die, also so die Eichenfässer und hier hinten, da schmeckt dann so ein bisschen so die Beeren- und Puma-Kacke von dem Typen, der die Whiskyfässer zum Bahnhof gerollt hat. Und so denkst du so, ja, nee, schmecke ich nicht, aber du, ich kann dir sagen, ob mir der schmeckt oder der nicht schmeckt und so weiter. Und das ist so. Und da war auch schon mal japanischer Whisky dabei und der war echt gut. Das war kein Suntory, aber das war halt japanisch. Ich meinte, hier, trink mal und so, und ich habe den einfach genommen, habe dran genippt. Also ich weiß schon, dass ich da kein Wasser, also kein Eis reinmache und so. Also wenn ich mal einen Whisky trinke, dann wird der nicht verwässert. Also dann ist der nicht on the rocks oder wie man auch immer dazu sagt, sondern ich trinke den halt. Dann zelebriere ich das auch mal gerne. Aber ich setze mich halt hin, zelebriere das, indem ich den trinke. Nicht indem ich eine halbe Stunde auf das Glas gucke. Noch nicht trinken. Ah, warte. Das ist mir noch zu blöd. Und
dann noch eine dicke Zigarre dazu.
Ja, früher.
Ja.
Heutzutage nicht mehr, nach meiner chronischen Bronchitis, die ich da mal hatte, die ich dann aber Gott sei Dank.
Du bist ja rauchfrei. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle.
Ja, danke schön.
Ja, gerne.
Seit 2019.
Angeber.
Mehr oder weniger.
Ach, da fällt mir doch eine Geschichte ein.
Schnell weiter.
Schnell weiter.
Schnell weiter. Dann gibt es die Shabu-Shabu-Restaurant-Szene. Der Dreh in diesem berühmten Restaurant. Da hat das Team von Sofia Coppola mächtig überzogen an diesem Drehort. Waren zu lange da. Und zwar so lange, dass nachdem schon die normalen Gäste alle gegangen waren, da haben sie dann die Stühle hochgestellt und haben das Licht ausgemacht im Laden. Und das Drehteam war da noch drin. Wir haben gesagt, so, ihr durftet nur so lange bleiben und jetzt Schluss. Und jetzt so. Und die letzten Aufnahmen haben die tatsächlich im Dunkeln gemacht, haben da ihre paar Fotos, weil die haben gedreht mit so natürlichem Licht aus dem Laden. Das fand die Coppola ganz gut. Natürlich wurde es immer so ein bisschen ausgeleuchtet. Aber dann mussten sie halt richtig was einfallen lassen, weil es komplett dunkel war in dem Laden.
Und wahrscheinlich auch nicht das Equipment dabei hatten, ne?
Dann eben, in dem Moment. Naja, um komplett auszuleuchten, ne? Sondern halt eben nur ihre Ecken da. Und dieses, also respektlose Verhalten, ne? Also wie das halt so ist von einer Hollywood-Produktion. Also wenn jemand mal seine Wohnung zur Verfügung stellt, es muss keine Hollywood-Produktion sein, da reicht auch schon öffentlich-rechtlich, wenn die halt sagen, ja, wir kommen dann nur kurz vorbei, das dauert ein Stündchen, da drehen wir kurz ein paar Bilder und so, dann sind die 4 bis 5 Stunden da.
Ja, und du kannst danach renovieren. Aber das zahlen sie ja dann auch meistens.
Ja, meistens schon. aber dieses Verhalten fand der japanische Location-Manager, den die halt hatten, den die engagiert hatten, also das fand der gar nicht gut. Location-Manager muss man vielleicht nochmal erklären, die sind verantwortlich, halt die jeweiligen Drehgenehmigungen auch zu holen. Die gehen dann halt für die verschiedenen Orte, Drehorte, versuchen das zu organisieren. Die gehen dann dahin, einen Tag vorher oder Wochen vorher und sagen, hallo, wir kommen hier mit dem Team, wie sieht's aus? Und dann verhandeln die das halt oder handeln es aus. Ja, ihr dürft hier 5 Stunden drehen oder ihr müsst um 22 Uhr müsst ihr fertig sein und so weiter.
Meistens ist ja auch ein Puffer drin, ne?
Genau, eigentlich schon. Aber das haben die halt komplett überzogen. Und der Typ, der japanische Location Manager, der hat gekündigt nach der Nummer. Der hat gesagt, nee. Weil die Arbeitsweise und Respektlosigkeit von dem Team, damit wollte er nichts mehr zu tun haben. Hat er gesagt, ich bin raus.
Gut.
Und das hieß dann in den weiteren Szenen des Films, die dann an anderen Orten dann noch gespielt haben, haben die ohne Drehgenehmigung gedreht. Echt? Die sind einfach hin, Guerilla-Style.
Boah.
Und haben halt einfach gedreht.
Krass.
Auf der Straße, in der U-Bahn, was halt eben noch so übrig war auf dem Schedule. Und wenn dann Scarlett Johansson sich zum Beispiel einen Kaffee holt, dann haben die einfach ganz normalen Kaffee im Starbucks gekauft.
Ach, ist ja geil.
Und den auch bezahlt. Also haben
ist
da rein und den bezahlt und die Kameras liefen und dann haben die sie halt gefilmt, wie sie über den Zebrastreifen geht oder was auch immer.
Cool.
Und es war halt dann echt, weil die halt irgendwie so.
Finde ich gut.
Wo sind ihre Drehgenehmigungen? Wir müssen los. Kommen wir zu einer der anderen wirklich beliebtesten Szenen im Film. Das ist die Karaoke-Sequenz. Vielleicht erinnerst du dich noch daran.
Auch nicht. Du, wenn ich mich nicht an Scarlett's Popochen erinnern kann, kann ich mich da daran erinnern.
Die Karaoke-Szene. Scarlett Johansson singt dann erstmal wunderschön und sexy da ihren Song und dann zwingt sie quasi Bill Murray. Also sie flüchten einmal aus diesem Hotel und ziehen halt um die Häuser sozusagen, die beiden, und erleben dann eine ganz tolle Nacht mit so ein paar Leuten und machen da halt Party. Und sie zwingt dann quasi Bill Murray auch Karaoke zu singen. Und der Song ist More Than This von Roxy Music.
Ah, toll.
Und vorher hatten nämlich Coppola und Murray festgestellt, dass sie beide Riesenfans dieser 80er-Jahre-Ikonen sind. Und Lost in Translation, die Karaoke-Szene, weil sie so schön ist. Wir hören jetzt mal ins Original rein.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
Thanks, this is hard. I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night could can say where they're blowing, as free as the wind. Hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing. More than this, tell me one thing. More than this, ooh, there's nothing.
Die Szene wurde übrigens auch gedreht, ohne dass sie die Genehmigung hatten für den Song. Also die lag nicht vor. Also musst du ja eigentlich auch immer vorher klarstellen.
Meinst du, dass da nicht nochmal jemand an die Tür geklopft hat?
Ja, sie wussten einfach nicht, ob sie die kriegen. Also, das, also klar, also so manche Songs, da weißt du halt so, hast du vorher schon, vielleicht schon mal nachgeguckt, irgendwie so nach dem Motto, hey, was kostet es, den und den Song zu benutzen? So als Gegenbeispiel Led Zeppelin Songs zu benutzen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Das ist im Laufe der Jahre ein bisschen besser geworden, aber früher war das einfach... Zu 100% haben dann Robert Plant oder Jimmy Page halt gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Aha, okay.
Und erst bestimmte Leute haben es dann so geschafft, es aufzuknacken. Aber hier bei Roxy Music haben sie es einfach noch nicht vorher getestet. Sie wussten nicht, ob das klappen würde, haben die Szene gedreht und die wunderschön ist tatsächlich. Also ich meine, wir haben es jetzt nur gehört, in Anführungszeichen.
Ja.
Aber die Chemie zwischen den beiden stimmt halt einfach und er singt es halt irgendwie nicht schön, aber wunderschön, ne?
Also ich würde es auch genauso oder noch schlechter. Also,
ja, wahrscheinlich.
Weil er liest, du siehst oder du hörst, dass er liest.
Ja, genau.
Dass er es abliest beim Singen.
Und er macht es halt komplett, finde ich, authentisch, weil du weißt, ja. Er kennt das Lied und er sagt ja auch, das ist hard, also das ist schwer, das zu singen. Er kennt das Lied, aber wie die meisten Menschen weiß er halt den Text nicht auswendig.
Ja.
Und deswegen liest er das ab. Aber wie gesagt, die haben es ohne Genehmigung, also ohne Rechte an dem Song gedreht. Und dann einfach mal auf gut Glück gemacht und letztendlich hat es geklappt. Also ich weiß nicht, wie viel sie bezahlt haben oder ob sie überhaupt was bezahlt haben. Weil das gibt es ja auch manchmal, dass Künstler sagen, du Leute, sehr gerne könnt meinen Song benutzen.
Ist ja auch nicht immer ein Nachteil. Ne?
Genau.
Gerade bei so einem Film.
Und das ist ja auch das gute Recht halt bei dem Song zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass er in ihrem Film vorkommt.
Ja.
Wenn die das halt nicht wollen.
Ja.
So.
Aber an dieser, auch nochmal, wie gesagt, wir durften ja jetzt die Szene auch sehen. Scarlett sieht ja wirklich...
Das ist toll, ne?
Fantastisch
dieser,
aus.
Mit dieser Perücke auch, ne?
Mit dieser, was
pink,
ist das?
Pinkfarbene?
Pink, hellpink, pink light, also.
Toll. Wunderschön.
Großartig.
Was tatsächlich nicht wunderschön war, also ab und zu hat die Chemie zwischen den beiden dann doch nicht gestimmt. Insofern, dass manche Drehtage ein bisschen schwieriger waren als andere. Also es war nicht immer so hundertprozentig gut. Manchmal war einfach Bill Murray nicht gut drauf.
Mhm.
Die Szene, es gibt eine Szene, da liegen die beide im Bett nebeneinander und unterhalten sich und die wollten das drehen und es lief so schlecht, also das war so, haben irgendwie nicht richtig hingekriegt mit dem Text und so, es hat irgendwie nicht gepasst und so und das war wirklich einfach blöd. Da hat Sofia Coppola abgebrochen, hat gesagt, nee, hier stimmt wirklich von vorne bis hinten nicht, hat es dann auf den nächsten Tag verschoben. Und Bill Murray meinte hinterher, sein On-Off, gut drauf sein Verhalten, das hatte vor allem damit zu tun, dass er eben nicht schlafen durfte, wann er wollte, ne? Durch diese Nachtdrehs.
Ah, okay, gut.
Das waren insgesamt 27 Drehtage.
Kann ich verstehen, dass man da etwas unleidlich
war. Und da war so ein bisschen, manchmal hat es einfach nicht gepasst. Und er hat sich auch entschuldigt und so, dass, also hinterher, und hat er gesagt, das einfach...
Ja, aber er hätte doch einfach nur die Zeit nicht umstellen müssen. Wenn er in seiner Zeitzone geblieben wäre, ja, gedanklich. Ja, okay, Entschuldigung.
Jetzt ist natürlich interessant, weil du dich ja gar nicht mehr an den Film erinnerst. Erinnerst du dich auch nicht mehr an diesen, an das Ende, an diese Szene, an den Abschluss, das Ding, was halt jahrzehntelang schon für, Kontroversen und Diskussionen gesorgt hat? Das Ende, die Verabschiedung auf der Straße, wenn Bill Murray ihr nochmal was ins Ohr flüstert und wir, das Publikum, wir wissen nicht, was er ihr sagt. Das ist frustrierend und genial zugleich. Ne? Sie verabschieden sich und er geht nochmal zu ihr hin und flüstert ihr was ins Ohr. Und du siehst es nur, du hörst aber nicht, was er sagt.
Und ja, wo soll ich denn das dann wissen, wenn auch nichts zu hören war?
Ein tatsächlich wirklich ambivalentes, wunderschönes Ende im Internet, auf diesem YouTube-Ding, da kursieren wirklich einige fragwürdige Analysen, die dieses und jenes behaupten von sag deinem Mann die Wahrheit.
Endlich ist die Scheiße vorbei.
Bis hin zu, komm, wir treiben es nochmal, bevor wir uns nie wiedersehen. Ist da alles dabei bei diesen Analysen, ist ganz interessant. Sofia Coppola hat aber tatsächlich mal verraten, dass sie ins Skript hat sie was geschrieben. Sie hat ins Skript geschrieben, ich werde dich auch sehr vermissen. hat sie ein Skript geschrieben. Aber das sagt Bill Murray nicht. Das hat er bei den Dreharbeiten nicht gesagt und das sagt er auch nicht. Und in diversen Interviews hat er dann immer auf die Frage geantwortet oder antwortet wahrscheinlich
geflüstert.
Immer noch, sagt er immer noch, ihr werdet es nie erfahren.
Sehr gut. Ich jetzt an seiner Stelle dem Moderator ins Ohr geflüstert.
Es gibt keine Auflösung dazu. Ne? Ja, also,
finde ich gut.
Es gibt einfach nur noch Menschen, die behaupten und sagen, ja, und auch so mit hier so Lippen ablesen und so diese ganze Mist und so. Das ist aber, naja. Guck's dir nochmal an.
Mache ich auf jeden Fall.
Und du kannst ja auch nochmal nachgucken. Vielleicht bist du jetzt derjenige, der entdeckt, was er tatsächlich sagt.
Absolut. Ich werde es euch mitteilen. Vielleicht.
Ihr werdet es nie erfahren. Was ihr erfahren werdet, ist das Budget.
Genau. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Möchtest du raten? Hast du Bock drauf zu raten? Was? Also ist jetzt natürlich keine Blockbuster-Produktion. Sie hatte 1 Million schon angezahlt, sozusagen, bevor die Dreharbeiten losgingen. Was war das Budget insgesamt?
Na dann waren es...
2002 waren die Dreharbeiten. 2003 rausgekommen, 2002 waren die Dreharbeiten.
10 Millionen?
Weitaus weniger. Also, was heißt weitaus weniger? 4 Millionen US-Dollar.
Ach, ich wollte erst 5 sagen.
Oh Mann, ey.
Okay.
4 Millionen Dollar war das Budget. Inflationsbereinigt wären das heutzutage so um die 6 Millionen. Kein Blockbuster-Budget, wie gesagt.
Ja.
So, Einspielergebnis weltweit. 4 Millionen hat er gekostet. Einspielergebnis weltweit.
200 Millionen?
Oh.
War ich viel zu
doll? Das ist aber wieder hier übers Ziel hinausgeschossen.
Okay, darf ich nochmal?
Darf ich nochmal? Gesangsverein.
Los, komm. 110 Millionen.
118.
Boah!
Ja gut, 118,7 um genau zu sein. 118,7 Millionen Dollar weltweit Einspielergebnis. Das wären jetzt 2021 176,48 Millionen. Ganz guter Schnitt, ne? Wenn du bedenkst, ne, heutzutage so 6 Millionen ausgegeben und fast 180 Millionen eingespielt. Das ist ganz gut.
Also da kann man ja gleich noch einen Film drehen.
Deswegen hat sich ja Sofia Coppola tatsächlich auch den Namen halt gemacht, beziehungsweise auch das Recht erarbeitet halt. Die macht ja, was sie will. Mhm. Ja, die macht wirklich, was sie will. Wie hieß denn dieser letzte Film, den er jetzt gerade gemacht hat? Letztes Mal mit Bill Murray auch.
Ja.
Wo er den Vater spielt.
Oh,
Apple TV Plus lief, ja?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber wer ist denn da noch dabei? Welche Dame ist denn das noch?
Großartiger Film. Mann, jetzt fällt es mir nicht ein. Egal.
Besprechen wir noch.
Sie macht einfach, ich finde, Sofia Coppola macht ganz merkwürdige, aber wirklich wahnsinnig tolle Filme und sie hat sich das auf jeden Fall verdient. Der Film ist, keine Überraschung, wurde weltweit mit Preisen überhäuft und hat auch Bill Murray seine erste Oscar-Nominierung eingebracht. Gewonnen hat er den nicht. Dafür hat er der Film den Oscar fürs beste Drehbuch gewonnen, auch völlig zu Recht. Bei den BAFTAs, also bei den Briten, hat er abgeräumt für den besten Schnitt und für die beiden Hauptdarsteller, die haben ihren Preis bekommen. In Australien bester Film, Irland, in Polen, in Griechenland, Bangkok.
Und also in Festival, Japan?
Brasilien, Tschechien, Frankreich, Italien, Russland, Dänemark, Deutschland als bester ausländischer Film auch beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Und bei den Golden Globes dann hat er auch das beste Drehbuch, bester Film und Bill Murray, bester Darsteller bekommen. In Japan nix.
Da ist so der Location Scout für verantwortlich.
Ich weiß es nicht. Also ich hab noch mal recherchiert, ich habe noch mal gegoogelt. Irgendwie auf der ganzen Welt, große Festivals, kleine Festivals, alles bekommen, alles abgeräumt. Also was heißt alles, aber ganz, ganz viele Preise bekommen weltweit. Aber japanischer Raum, nix. Gar nichts.
Schräg.
Keine Ahnung. Also,
aber er lief dort schon.
Der lief da tatsächlich auch in den Kinos. Aber vielleicht haben die sich gedacht, oh, das ist der Film, der mich nachts hier angebrüllt hat.
Da geh ich nicht rein.
Also in Japan keine Preise. Trotzdem einer der besten Filme aller Zeiten. Unser Platz 62. Lost in Translation von Sofia Coppola. So. Das war's dann auch schon für diese Ausgabe.
Das ist krass, oder? Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Die Vertretung hier.
Für Frau Meier hier.
Das können wir vielleicht nochmal machen irgendwann, wenn er mal wieder im Urlaub ist.
Ja, mal gucken. Ne?
Gut, schauen wir mal.
Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für das Feedback. Immer her damit. kontakt@podcast-1.de. So wie Bernd das Brot. Also ich nehme jetzt an, das ist sein Künstlername, das gemacht hat. Der hat vor einiger Zeit schon geschrieben, es ist irgendwie eine tolle Liste, irgendwie regt es mich aber auch immer schon auf, weil ich bei den einen, man meint wahrscheinlich dem einen, oder anderen Filmen denke, was haben die hier zu suchen?
Gut.
Macht trotzdem viel Spaß weiter so.
Cool.
Danke, Bernd. Macht trotzdem viel Spaß weiter so. Da kann ich an dieser Stelle verraten, dass solche Momente noch öfter kommen werden, wirklich, dass die Leute denken, mein, was?
Ja, da fehlt doch was.
Der Film? Aber das macht Spaß, ne? Also ich meine, das passiert nun mal, wenn man in monatelanger Arbeit Hitlisten und Charts aus verschiedensten Plattformen zusammenschiebt.
Und als, ich sage mal, als Konsument, du siehst den Film, aber du hast ja die Hintergrundinfos nicht. Ne? Das kann ja dann teilweise wirklich schon nochmal spannend sein. Wenn du Sachen so erfährst, dann siehst du den auch mit anderen Augen nochmal.
Das können wir an dieser Stelle ja auch verraten. Letztendlich ist doch die Reihenfolge scheißegal.
Absolut. Absolut. Also ich meine, es ist...
Das geht darum, halt diese 100 Filme zu besprechen und nochmal hervorzukramen und darüber zu reden, die Fun Facts auf den Tisch zu hauen, das abzufeiern, sich darüber zu freuen. Und ob der eine nur auf der 78 ist oder der andere auf der 98 oder der auf der 18, ist doch scheißegal.
Nee, der auf der 18? Nein.
Ja, danke, Max.
Ja, vielen Dank, Stefan.
War mir nicht einerlei. Beim nächsten Mal haben wir dann wieder einen Filmpaten dabei. Wir freuen uns auf einen Dokumentarfilmer und Filmkritiker, der ein großer Fan des Regisseurs ist, dessen Frühwerk in der nächsten Ausgabe auf Platz 61 vorkommt. Ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass Menschen auf der ganzen Welt sich eine ganz bestimmte Sache nicht mehr trauen.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.